Kurz und würzig. Der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, Anni, ich bin ganz gespannt. Wir haben jetzt zum ersten Mal nämlich Gäste im Podcast und ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, zumindest die, die den Videostream verfolgen. Wir haben heute als ersten Gast Philipp Willemzig da und ja, wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen im Kurz und Würzig Podcast.
Vielen Dank, danke für die Einladung und es ist natürlich eine besondere Ehre, zu euren ersten Gästen zu zählen.
Ja, cool, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Wir hatten ja schon häufiger Kontakt in verschiedenen Zusammenhängen und du bist vor allen Dingen in diesem Bereich Smart City Apps unterwegs und das ist auch unser Anlass, heute mit dir zu sprechen. Und genau, deswegen auch gleich die erste Frage. Wer bist du und was machst du überhaupt? Vielleicht, um die Zuhörerinnen und Zuhörer mal aufzuholen.
Ja, Philipp Willemzig, Geschäftsführer Smart Village Solutions SVS GmbH oder kurz die SVS. Ich bin seit 2018 im Bereich Smart City unterwegs und würde mich so ein bisschen als der Architekt der Smart Village App bezeichnen und habe da mit ganz vielen Kommunen zu tun und begleite eben etliche Kommunen inzwischen in ganz Deutschland bei der Umsetzung von lokalen Stadt- oder Dorf-Apps.
Das ist ja spannend. Also Smart Village App haben vielleicht die ein oder anderen schon mal gehört, aber für die, die es vielleicht nicht kennen, kannst du mal ganz kurz historisch, wie ist denn das überhaupt entstanden, dass du jetzt quasi so als Methusalem der Smart Region Apps hier geltest?
Kurzer historischer Abriss. Es begab sich zu einer Zeit.
Genau. Opa erzählt vom Krieg. Also tatsächlich hat das ganze Projekt, eine lange Vorgeschichte. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat sich Gedanken gemacht, wie sie die Medienvielfalt in ländlichen Räumen erhalten können und hat gesagt, gerade für unsere Bürgerjournalismusprojekte wäre es gut, wenn die sich nur um die Inhalte kümmern, aber nicht um den Kanal. Wir brauchen einen Kanal, der für verschiedene Medien genutzt werden kann. Dann ist das Projekt eingeflossen in die Digitalstrategie des Landes Brandenburg 2018. Und im gleichen Jahr hat Bad Belzig gemeinsam mit der Nachbargemeinde Wiesenburg-Mark in Brandenburg den Titel Smart Village bekommen. Gar nicht mal, weil die zu dem Zeitpunkt schon besonders smart unterwegs waren, sondern weil sie ein gutes Konzept vorgelegt haben und einfach dargestellt haben, was sie in den nächsten Jahren erreichen wollen. Und deswegen hat dann das Land Brandenburg in seiner Digitalstrategie gesagt, also wir machen das mit dieser App und wir nehmen uns dafür eben Bad Belzig als Pilotkommune. Und so ist dann auch der Name Smart Village App entstanden, der uns immer noch so ein bisschen Probleme bereitet, weil es eben suggeriert, dass wir nur für Dörfer seien. Das ist gar nicht der Fall. Also schon Bad Belzig ist eigentlich eine Stadt, zugegebenermaßen eine etwas kleinere Stadt. Aber wir haben inzwischen eben auch durchaus sehr große Städte dabei, die das ganze System nutzen. Aber bei dem Namen ist es geblieben. Wie gesagt, Bad Belzig ist damals losgegangen. 2019 ging die App an den Start, ist bei den Bürgern sehr, sehr gut angekommen. Aber was uns noch viel mehr gefreut hat, ist, dass eben auch dann die Nachbarkommunen sehr schnell gesagt haben, Mensch, das wäre auch was für uns, wie können wir das nachnutzen? Und deswegen war ein ganz wichtiger Schritt dann nochmal für das Projekt, dass das Innenministerium in Brandenburg dann 2020 gesagt hat, wir machen eine Förderrichtlinie, wir unterstützen die Brandenburger Kommunen, die diese App einführen möchten, mit ein bisschen Geld, weil auch wenn die Lösung selber Open Source ist, braucht es natürlich immer ein bisschen Budget, um so etwas auch umzusetzen. Ja, und deswegen also bis Ende 2024, jetzt über 5 Jahre, lief diese Förderung und hat dazu geführt, dass wir schon in Brandenburg jetzt inzwischen 30 Kommunen und Landkreise eben zu den Nutzenden zählen können. Und inzwischen sind eben auch in Deutschland nochmal etliche dazugekommen, sodass wir inzwischen bei knapp 50 App-Projekten sind.
Mhm, cool. Ich habe direkt eine philosophische Rückfrage an dich, Philipp. Und zwar meintest du, dass die Städte noch nicht so besonders smart waren, als sie die Auszeichnung bekommen haben, auch überhaupt nicht despektierlich oder so gemeint. Aber was macht denn eine Stadt oder eine Gemeinde oder irgendeine Art von Kommune für dich smart? Was ist denn eine smarte Kommune für dich?
Also der Begriff ist ja ziemlich gehypt und auch vielleicht inzwischen ein bisschen ausgelutscht. Aber ich fand ihn damals ganz gut, weil es eben das Smarte mehr ist als nur digital. Das ist natürlich erstmal in ganz großen Teilen auch einfach das Anwenden von digitalen Lösungen. Aber gerade im ländlichen Raum gibt es eben auch viele gute Ideen, die gar nicht so unbedingt digital sind. Ich denke da zum Beispiel an den großen Kompostheizer bei uns im Coconut, wo wir unseren Sitz haben, wo eben einfach aus dem Kompost heraus die Wärme gezogen wird über einen Wasserschlauch und damit das Maker Lab dann heizt. Das ist total analog, aber es ist eben trotzdem smart. Also für uns heißt smart Verbesserung der Lebensverhältnisse, Schonung von Ressourcen und natürlich dabei gerne Nutzung digitaler Tools, aber auch Methoden. Und ja, wie gesagt, Bad Belzig hat das thematisch erst ab da behandelt, ist aber natürlich schon immer smart gewesen. Das will ich denen auch gar nicht absprechen.
Genau, no offense to the smartness. Okay. Was sind die besonderen Merkmale eurer Lösung? Also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns natürlich vorher so ein paar Key-Questions überlegt, so ein paar Kerngedanken, die wir jetzt schön abarbeiten, damit wir möglichst viel Infos von Philipp auch bekommen. Was sind die besonderen Merkmale eurer Lösung? Wie würdest du die beschreiben?
Also dadurch, dass wir das Ganze ja jetzt seit 6 Jahren machen, sind da eine Vielzahl an Modulen entstanden. Und ich glaube, das ist auch sonst wichtig, weil so eine Bürger-App oder eine Stadt-App eben gar nicht so sehr nur aus einem Grund genutzt wird. Was wir uns immer wieder hören von den Nutzenden, aber auch aus den Kommunen, ist, dass eben der Vorteil diese Vielzahl ist und die Flexibilität, dass sich eben auch ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien immer in dieser einen lokalen App abbilde. Also wir nennen das immer den One-Stop-Shop, ja, so alles an einem Ort, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, der uns von Anfang an auch sehr begleitet hat, war immer die Frage, wie können wir denn vorhandene Daten nutzen? Die Kommunen, und das gilt für die Kleinen wie für die Großen, sind gut beschäftigt mit der mit dem Tagesgeschäft, mit der Vorantreiben der Verwaltungsmodernisierung, mit all den vielen Themen, die Kommunen eben sowieso haben. Die haben nicht die Zeit und nicht die Kapazität, jetzt nochmal manuell einen weiteren Kanal zu bespielen. Und deswegen setzt die Smart Village App ganz stark auf Schnittstellen. Wir haben über 300 Systeme angebunden, unter anderem das modulare Warnsystem des Bundes, den Portalverbund, Ratsinfosysteme, Geoinformationssysteme, Datenplattformen und. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder zurückgespielt bekommen, dass der eben für die Kommunen wirklich ein großer Mehrwert ist, weil sie dann eben sowohl im Setup als auch im laufenden Betrieb eben nicht so viel Aufwand mit der App haben. Und dann war uns immer ganz wichtig, dass die App nicht nur nice to have ist, sondern dass sie eben auch wirklich einen Mehrwert hat. Ich glaube, gerade in Krisensituationen ist es ungemein wichtig, dass Kommunen in der Lage sind, sehr schnell, sehr unmittelbar mit ihren Bürgern zu kommunizieren. Da gibt's ja nun in der jüngeren Vergangenheit genügend Szenarien, wo das mal nicht gut geklappt hat. Wo es zum Beispiel wirklich gut geklappt hat, war bei den Bauernprotesten Anfang des Jahres in Hagenow, die auch eben die App von uns haben. Die haben dann an dem Tag, wo denen quasi wirklich die Stadt abgeriegelt wurde, eben mehrfach per Push-Nachricht kommuniziert. Die haben das Baustellenmodul genutzt, um sehr zeitnah darzustellen, wo sind denn jetzt die Abriegelungen, wo sind aber auch Möglichkeiten, noch in die Stadt reinzukommen oder eben rauszukommen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Bürger gesagt haben, es war ein total nerviger Tag, aber die Stadt hat uns nicht alleine gelassen, sondern sie hat uns eben hier wirklich begleitet, war für uns da und hat uns ganz zeitnah eben unterstützt. Und das hat richtig viel positives Feedback gegeben. Und ja, das ist so ein Fall, wo wir eigentlich sagen, die App muss an die Leute gebracht werden im Alltag, aber so richtig spielt sie ihren Mehrwert eben in Krisensituationen aus.
Cool, ja, du hast es schon angesprochen, so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser für Kommunen. Man muss die App an die Leute bringen. Also wenn ich jetzt so eine Kommune bin, ne, egal ob Stadt oder Dorf, wie komme ich denn da jetzt ran? Gehe ich hier auf einen App Store oder auf einen Play Store und lade eure App runter und dann läuft das bei uns und die Bürgerinnen und Bürger haben direkt Zugriff? Oder erzähl mal, wie so ein typisches Projekt dann ist, wenn ich das jetzt haben will.
Ja, also gibt natürlich zwei Dimensionen. Einerseits sozusagen sagt die Kommune, ich will jetzt eben auch meine eigene App haben und der einfachste Weg wäre eben auf Open Code zu gehen, beziehungsweise GitHub. Wir sind auf beiden Plattformen drauf. Man lädt sich den Code runter und baut sich daraus die eigene App.
Der ganz einfachste ehrlich. Weg für Kommunen ist, sich die App selbst bauen. Da, wenn ich dich so zitieren darf, bin ich gespannt, wie die reagieren.
Risky, risky.
Ja, also ihr habt völlig recht. Ne? Das ist natürlich in der Theorie erstmal der Weg für Open Source. Praktisch ist es schon so, dass man sich sinnvollerweise auch nochmal jemanden holt, der sich damit auskennt. Und die lokalen IT-Abteilungen sind alle fit und haben viel zu tun. Aber wie man jetzt eine App in den Store bringt, das ist jetzt auch nicht unbedingt klassische IT-Aufgabe innerhalb einer Verwaltung. Also deswegen, da kommen wir dann eben als Dienstleister immer gerne mit ins Spiel und machen das, was wir Open Source as a Service nennen. Also wir begleiten die Kommunen und das heißt natürlich steht am Anfang immer erstmal eine Markterkundung und dann eine Ausschreibung. Und wenn wir dann aber eben als Dienstleister sozusagen für eine Kommune unterwegs sind, machen wir erstmal einen Kickoff-Workshop, gehen nochmal ganz detailliert die verschiedenen Module durch und gucken eben auch, was macht jetzt Sinn, wofür sind die Daten da, welche Services können angebunden werden und. Und erarbeiten dann gemeinsam mit der Kommune eben das App-Konzept, bauen relativ schnell einen Prototypen. Wir haben diese vielen Module, die wir haben, so ein bisschen gebündelt. Es gibt so eine Art Starterpaket. Das sind die Module, die eben wirklich sehr schnell und sehr einfach einzurichten sind, mit denen man schon mal einen guten Mehrwert für die Bürger erzeugt. Dann gibt es weitere Module, die man vergleichsweise einfach freischalten kann, wenn ich denn die passenden Datenquellen habe oder wenn ich diesen Service überhaupt in der App drin haben möchte. Und dann gibt es Dinge, die vielleicht gerade auch erst noch in der Entwicklung sind, die noch so ein bisschen in der Beta-Phase sind, die etwas komplexer sind. Zum Beispiel Anbindung der Bund-ID, da muss ich einfach sehr viel Compliance-Themen auch beachten und da sagen wir immer, fangt erstmal einfach an und schaltet dann im Laufe der Zeit Dinge weiter frei. Weil der andere Punkt, den wir ja auch betrachten müssen, ist, wie kommt dann der Bürger an die App? Und ihr habt das schon gesagt, na klar, es gibt die App-Stores und theoretisch eben auch da ist die einfache Antwort, geht in den App-Store und ladet euch die App runter. Wir empfehlen den Kommunen immer, den Namen der App nicht zu kreativ zu machen, sondern da eben auch ganz einfach den Stadtnamen zu nehmen. Oder den Dorfnamen.
Also die App ist dann nicht die Smart Village App, sondern die Hagenow App, um im Beispiel zu bleiben.
Ja, ganz genau. Also mit Smart Village App meinen wir sozusagen die Kopiervorlage, aber Smart Village App als solches gibt's nicht im App Store, sondern man muss dann eben tatsächlich gucken nach Magdeburg, Hagenow, Bad Belzig, was auch immer. Ne?
Also ganz kurz nochmal, wenn jetzt interessierte ZuhörerInnen da sind und die wollen sich mal so eine App von der Stadt oder vom Dorf anschauen, wo die besonders gut gepflegt ist oder besonders viele Module schon hat, was sollten die sich dann am besten mal runterladen?
Also es gibt keine App, die alle Module hat. Jeder hat so seine eigenen Schwerpunkte. Jede Kommune ist anders. Natürlich Bad Belzig als die Pilotkommune, mit der wir damals losgelegt haben, sehr schön. Relativ frisch gestartet ist Linz am Rhein. Also vielleicht, um mal so die neueste und die älteste App genannt zu haben. Aber was man eben wirklich betonen muss, ist, es reicht nicht aus, eine App in den Store zu bringen und dann kommen die Bürger schon und nutzen die. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, einer der Gründe, weswegen Bad Belzig damals auch gut gestartet ist, war, dass sie eben wirklich viel über die App gesprochen haben, schon in dem Moment, wo sie entstanden ist. Wir natürlich auch so User-Tests gemacht haben, die Bürger einfach da auch viel mitgenommen haben. Die haben ja auch die Möglichkeit, dann eigene Zugänge zu bekommen und selber Inhalte zu erstellen. Das machen dann vor allen Dingen die Vereine oder eben ähnliche Institutionen. Und was dann noch wichtig ist, ist eben auch wirklich zu gucken, dass man mal gezielt auf bestimmte Zielgruppen zugeht. Das geht natürlich im ländlichen Raum, in kleineren Konstellationen noch etwas einfacher als in den großen Städten. Aber einfach mal hingehen zum Seniorenkreis und da vielleicht auch sowas wie einen Digitallotsen eben auszubilden das zu machen. Bad Belzig hat damals einen kleinen Film mit einer lokalen Schauspielerin produziert, der zu verschiedenen Zeiten gezeigt wurde. Einfach mal auf YouTube nach Bad Belzig App gucken, der ist wirklich schön. Und ja, das sind, glaube ich, so die ganz wichtigen Punkte. Dann eben viel Geduld haben, immer mal wieder neues Modul freischalten, eben auch, dass die App sich weiterentwickelt. Ja, dafür haben wir ja genügend im Petto. Und damit hat es bei Belzig geschafft, dass inzwischen bei 5.500 Haushalten wir auf rund 5.000 Downloads kommen. Also da müsste schon wirklich jeder bei Belziger inzwischen die App in der Hosentasche haben.
Ja, cool. Finde ich ganz interessant, dass du sagst, man muss Geduld haben, dass ist auch bei uns immer wieder, also wirklich Ausdauer beweisen, weil es geht nicht von jetzt auf nachher. Man man verlangt da, glaube ich, allen Seiten auch viel ab, wenn man sowas das erste Mal einführen möchte und deswegen auch ein bisschen gnädig mit sich und seiner Umgebung sein, ist, glaube ich, dann einfach wichtig. Habt ihr denn so einen Gameplan, wenn man die App einführen möchte? Also seid ihr da auch dabei, dass ihr irgendwie so ein bisschen supportet oder wie funktioniert das?
Ja, definitiv. Also das ist auch Teil, was wir dann sozusagen im Setup immer mit den Kommunen auch machen und weswegen wir eben auch sagen, das ist jetzt kein rein technischer Vorgang, sondern es ist eben auch wirklich viel Beratung dabei bei der Gestaltung der App, aber eben auch bei der Gestaltung des gesamten Prozesses. Geht schon damit los, dass es in der Regel sinnvoll ist, eben auch verschiedene Abteilungen innerhalb der Kommune mit einzubinden. Ne? Also auch wegen diesem One-Stop-Gedanken, dass man ihnen sagt, ja, ich habe hier einerseits irgendwie mein Tiefbauamt, die machen vielleicht die Baustellen, ich habe an der anderen Stelle das Bürgeramt, die wollen eben die Anzahl der Telefonate reduzieren und wollen mehr Dienste hier mit drin haben. Ich habe aber auch einen Wirtschaftsförderer, einen Tourismusförderer, vielleicht habe ich noch einen Beteiligungsbeauftragten oder einen Klimaschutzbeauftragten und alle können an diesem Projekt mitmachen. Und dann, wie gesagt, eben wirklich sich über die Einführung Gedanken zu machen, aber eben auch die Einführung oder die Werbung jetzt nicht nur zum Start, sondern eben dann immer wieder kontinuierlich sich auch Kommunikationsanlässe zu überlegen und immer wieder neue Dinge mit der App zu machen. Und am Ende, irgendwann muss es dann eben so selbstverständlich sein wie Telefon oder wie Internetseite, dass die Bürger eben wirklich sagen, ja, wenn ich an meine Kommune denke, an meine Stadt, an die Verwaltung, dann hole ich einfach die App raus und habe da alles. Ne? Das muss das Ziel sein.
Ja, du hast vorhin schon angesprochen, ihr versteht euch als Open Source as a Service Dienstleister. Wie organisiert ihr denn eure Open Source Community?
Wir haben am Anfang viel gemeinsam mit Bad Belzig gemacht. Das Projekt ist auch erstmal in der Nachbarschaft gewissermaßen gewachsen. Das war noch recht gut machbar. Es hat sicher geholfen, dass eben dann die ersten Kommunen auch alle mit uns zusammengearbeitet haben. Inzwischen gibt es auch andere Dienstleister, die App-Projekte umsetzen. Einige Kommunen haben tatsächlich vor Ort Entwickler, die das dann umsetzen. Und das ist ja bei Open Source auch gut und richtig. Die Entwicklung von neuen Funktionen läuft tatsächlich noch primär über uns. Und zur jetzigen Phase ist das also so, dass wir so ein bisschen Blick auf die Gesamtarchitektur haben und gucken, dass das alles in eine Richtung geht. Aber weil das Projekt in der letzten Zeit auch sehr gewachsen ist und wir eben jetzt inzwischen bei über 50 Kommunen sind, die auch eben nicht mehr nur aus Brandenburg kommen, sondern aus ganz Deutschland, organisieren sich unsere Kommunen auch neu. Es hat sich jetzt inzwischen ein Nutzerkreis gebildet. Es gibt zwei Sprecher mit Konrad Traupe aus Bad Belzig und der Janina Challas aus dem Landkreis Havelland, die hier sozusagen dann auch den interkommunalen Austausch organisieren und natürlich auch für interessierte Kommunen zur Verfügung stehen, die sich eben dann erstmal interkommunal eben austauschen möchten, bevor sie dann vielleicht bei einem Dienstleister wie uns landen.
Spannend. Also ist jetzt nicht so, dass man diese Open-Source-Philosophie hier hat, so dass selbst organisiert sich Communities bilden, die dann das Produkt weiterentwickeln. Das kann man jetzt in so einem Fall dann eigentlich nicht sagen, sondern es braucht im Prinzip zentrale Treiber wie euch und wie eben die beiden Vertretungen von den Kommunen.
Ja, definitiv. Ne? Also wenn man sich das Linux-Projekt anschaut, das ist auch immer noch total von Linus Torvald abhängig. Also natürlich gibt's im Hintergrund immer wieder jemanden, der so eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Ich glaube, das ist auch richtig. Der Bereich Kommunen, Apps, das ist auch ein relativ spezieller Markt. Ja? Also das ist jetzt, da darf man nicht glauben, dass es jetzt irgendwie eine große zivilgesellschaftliche Community gibt, die da irgendwie dran mitentwickelt. Dafür ist das Thema viel zu komplex. Dafür ist die sind die Anforderungen in den Kommunen auch zu hoch. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Compliance-Gründen, BSI-Team zum Thema IT-Sicherheit, Datenschutz, die beachtet werden müssen. Deswegen, ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, hier mit eben professionellen Akteuren zusammenzuarbeiten. Aber wir sind ja jetzt erstmal nur bei 50 Kommunen. Ja? Wir wollen natürlich auch noch deutlich wachsen. Und wer weiß, wenn wir mal bei 500 oder bei 2500 sind, dann wird das auch nochmal eine neue Organisationsform haben. Da bin ich ganz sicher. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem wir bei euch ja auch häufiger aufschlagen, gerade im MPSC-Kontext. Wir haben jetzt eben auch 8 von den MPSC-geförderten Kommunen dabei. Und auch da ist das ja auch immer wieder nochmal eine Frage, wie geht's eigentlich mit den ganzen Smart-City-Projekten nach der Förderung weiter? Und ich glaube, da haben wir hier ein ganz gutes Beispiel, sind schon relativ weit gekommen und haben aber noch viel vor.
Cool, ja. Für alle, die nicht so in der Bubble sind, MPSC sind die Modellprojekte Smart Cities. fällt
Ach komm,
hier immer
eure
mal wieder.
Zuhörer kennen das doch.
Ich hoffe, man kennt das inzwischen. Du hattest mal in einem Gespräch, was wir vor längerer Zeit geführt haben, was ganz Charmantes gesagt zu mir, nämlich eigentlich ist es gar nicht unser Produkt, sondern das von Bad Belzig beziehungsweise von den Kommunen. Das fände ich spannend als Aussage von jemand, der ja am Ende vom Tag auch ein Business betreibt. Kannst du vielleicht unseren Leuten nochmal ganz kurz sagen, warum du das so siehst und warum das auch vielleicht was Besonderes an eurer App ist?
Ich weiß gar nicht, ob das so was Besonderes ist. Bad Belzig hat damals den Auftrag ausgesprochen und wir waren halt diejenigen, die dann da losgelegt haben. Wir haben das Projekt gut gefunden. Wir fanden gerade den Open-Source-Ansatz auch sehr spannend. Wir haben vorher schon viel für die öffentliche Hand gearbeitet und hatten da immer versucht, die Lösung eigentlich als Open-Source dann auch reinzubringen. Bei Belzig war es einfach von vornherein klar. Aber die sind die Auftraggeber, die haben von uns erstmal alle Rechte bekommen und die haben dann das Ganze Open-Source gestellt. Das ist natürlich mein Baby und ich bin da sehr mit verbunden und bin vielleicht auch so ein bisschen nach außen hin das Gesicht des Ganzen. Aber rein formal ist es sowieso deren Ding. Und ich glaube, wenn man Public Money, Public Code ernst nimmt, dann muss man das als derjenige, der da die technische Dienstleistung erbringt, auch so verstehen. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das noch ein paar andere im Land auch so machen.
Mhm. Als wie wichtig würdest du denn Community für grundsätzlich Apps für Kommunen bewerten? Also von 1 bis 10. Wie wichtig ist es, dass es Communities gibt dazu?
Das ist definitiv mega wichtig. Wir haben damals ein Budget von 50.000 für die erste Grundentwicklung gehabt. Das ist wahnsinnig viel Geld und es ist trotzdem total wenig. Inzwischen sind sicher über 1 Million an Steuergeldern in dieses Projekt geflossen. Vieles natürlich für die horizontale Verbreiterung, aber eben auch, um es vertikal weiterzuentwickeln. Das heißt, es ist ein sehr umfangreicher Code entstanden und wir stecken sicher jedes Jahr um die 100.000 Euro allein in die Aktualisierung und in das Aktuellhalten dieser App rein. Und wenn eine einzelne Kommune sagt, wir nehmen jetzt mal 200.000-300.000 Euro in die Hand, um eine richtig coole App uns selber zu bauen, dann vergessen sie, dass sie aber in jedem Jahr danach aus meiner Sicht mindestens 20, wenn nicht sogar 30% nehmen müssten, um das eben auch aktuell zu halten. Und in dem Moment, wo ich so eine Gemeinschaft habe, verteilt sich diese Last natürlich auf ganz viele Schultern und lässt sich eben ganz gut dann durch eben auch so Monatspauschalen dann abbilden, wie das bei uns ist. Und deswegen, also ich würde so ein komplexes Projekt in der gerade in der öffentlichen Hand nie alleine angehen, sondern immer von vornherein in der Gemeinschaft starten oder eben auch erstmal gucken, gibt's nicht vielleicht schon ein Gemeinschaftsprojekt, in das ich eben reingehen kann, damit ich gar nicht erst bei null anfangen muss, sondern einfach dann schon 80-90% habe und eben dann mein Budget nur noch für die restlichen 10% einsetzen muss.
Okay, halten wir fest, auf der Skala von 1 bis 10 ist es 15 mindestens.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, du hast gerade schon einen kurzen Ausblick gegeben. Du hast noch keinen Zeitrahmen genannt, aber ihr wollt irgendwann mal 2500 Kommunen versorgt haben mit eurer App. Was steht denn in Zukunft so an bei euch? Ein Blick in die Glaskugel vielleicht auch ein bisschen, aber vielleicht auch konkret.
Ja, am Ende wollen wir eben die Oberfläche zum Bürger sein. Wir glauben, dass die Bürger eben primär über ihre Smartphones mit den digitalen Diensten der Verwaltung kommunizieren. Und das ist eben ja auch keine Einbahnstraße, sondern das muss eben in beide Richtungen gut und schnell fließen. Dafür werden wir nicht alleine alles anbieten können, sondern die Smart Village App muss ein offenes Framework, eine offene Struktur sein, eine Plattform, auf der auch andere mit ihren Lösungen präsent sein können und wo diese Sachen reingehen können. Das passiert heute schon. Wir haben schon viele externe Tools auch angebunden und eingebunden und wollen uns in der Hinsicht weiter öffnen. Ganz kurzfristig beschäftigt uns natürlich gerade das Thema KI-Chatbots. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 verschiedene KI-Chatbots, die wir gerade in den Kommunen einbinden, aber auch ja einfach nochmal zu gucken, so links und rechts, wo können wir noch hingehen, ne? Eure Dorffunk-App zum Beispiel fänden wir ganz klasse, wenn wir da auch aus der Smart Village-App, aus den lokalen Apps einen Zugang zu dem Dorffunk-Netzwerk bilden könnten, hier einfach auch noch mehr zusammenarbeiten, gemeinsam noch mehr auf Standards setzen. Meine Güte, was haben wir jedes Mal für einen Stress, wenn wir die Abfalldaten erfassen wollen. Ich lobbyiere schon seit Jahren für einen einheitlichen Standard für Abfallentsorgungstermine. Das wäre auch nochmal so ein richtig schönes Ziel.
Ja, cool. Guter Folgentitel. Standardisierung von Müll.
High Goals.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem Titel mitgehen kann, Steffen, aber
Nee, wir überlegen uns was Besseres. Ja, Philipp, vielen lieben Dank, dass du Gast warst bei Kurz und Würzig. Bevor wir dich entlassen, wir haben so ein Ding mit Schnitschen bei uns im Podcast und da wir jetzt leider kein Schnitschen mit dir hatten, möchten wir aber doch wenigstens von dir so ein Schnitschen-Rezept für unsere Community haben. Das heißt, wenn du spontan sagen müsstest, was so dein Lieblingsschnitschen auf kommunalen Veranstaltungen ist, was wäre das denn?
Also, ich glaube, ich bin da relativ klassisch unterwegs. Gerne ein bisschen was Kräftigeres. Schwarzbrot mit einer Scheibe Käse drauf. Das wäre dann so meins. Aber ansonsten bin ich eher, glaube ich, etwas, wie soll ich sagen, etwas genervt von den ganzen Konferenzkeksen. Also gerne keine trockenen Kekse, sondern lieber was Herzhaftes.
Sehr schön. Ja, danke schön für die Einblicke und ja, wir verlinken deine Kontaktdaten in den Shownotes, wenn wir dürfen, falls jemand direkt mit euch Kontakt aufnehmen will.
Sehr, sehr gerne.
Danke
schön.
Danke dir.
Danke euch. Tschüss. Ciao.